Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste online und hier im Raum, ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sitzen. Und ich begrüße Sie zum Abendvortrag Wissenswerkstatt Museum. In vermutlich allen Ländern des Westens finden sich ethnologische Sammlungen. Die größeren dieser Sammlungen werden in Museen bewahrt, die im deutschsprachigen Raum unter unterschiedlichen Namen laufen. Museum der Kulturen, Weltkulturenmuseum, Museum der Weltkulturen, Museum Fünf Kontinente, Völkerkundemuseum, Ethnologisches Museum oder Musée d'Ethnographie. In der Schweiz sind es 10 Museen mit bedeutenden ethnologischen Sammlungen, in Deutschland 23 und in Österreich 2. Ferner gibt es in allen Ländern kleinere Museen, kleinere ethnologische Museen, kleinere ethnologische Sammlungen, Heimatmuseen mit kleinen Sammlungen, Missionsmuseen, kleine Themenmuseen. Und natürlich befinden sich etliche Ethnographiker, auch historische Ethnographiker, in privaten Sammlungen. Welchen Umfang haben diese ethnologischen Sammlungen insgesamt? Man staunt, wenn man die Schätzungen der Zahl allein in größeren Museen bewahrten ethnographischen Objekte liest. 3 Millionen in Deutschland mindestens, etwa 1 Million in der Schweiz, etwa 500.000 in Österreich. Die Zahlen sind natürlich keineswegs gesichert. Bedenkt man zudem die umfangreichen Ton-, Bild- und Schriftenarchive der Museen und Filmarchive, so kann man sagen, die Welt scheint hier rein vom Volumen her recht umfassend archiviert. Die meisten ethnologischen Museen Europas und des Westens wurden im Kolonialismus angelegt, also grob zeitlich verordnet zwischen der Entdeckung Amerikas und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und darunter wiederum wurde ein erheblicher Teil der Gründungssammlungen in der sogenannten Hochzeit des Kolonialismus mit dem Beginn des 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts zusammengetragen. So wurde auch der Grundstück der Sammlung des Völkerkundemuseums der Universität Zürich im 19. Jahrhundert über die geografisch-ethnografische Gesellschaft angelegt. Vor etwa 100 Jahren wurde diese Sammlung der Universität Zürich als Lehrsammlung geschenkt mit damals etwa 10.000 Objekten. Objekte aus kolonialen Expeditionen gelangten bekanntlich auf vielen verschiedenen Wegen auch in die ethnologischen Sammlungen der Schweiz. Dem Thema Kolonialismus und Fragen danach, ob alle Objekte in den Sammlungen rechtmäßig bewahrt werden, müssen wir uns also auch in der Schweiz stellen. Wie positionieren sich all diese Museen mit ihren Sammlungen aktuell zur Öffentlichkeit und zu den Urhebergesellschaften? Seit spätestens dem Ende des Kolonialismus gären Fragen von Klärung, von Schuldanerkennung, von Wiedergutmachung, von der Notwendigkeit des Überschreibens kolonialer Erzählungen. Im Rückblick stellt man heute fest, das führt nicht zuletzt Benedikt Savoy in ihrem Buch Afrikas Kampf um seine Kunst eindrücklich vor Augen, dass Restitution und die Frage nach Wiedergutmachung, die Frage nach dem Verbleib von Gesammelten in den Urhebergesellschaften der Sammlung immer präsent waren. Europa hat lange gezögert. Alle Museen müssen nun mit den Ergebnissen einstigen Sammels umgehen. Was verbindet uns heute mit denen, bei denen geforscht wurde, aus deren Kulturerbe Objekte in die Sammlung gelangten? Der Ethnologe Paul Basso an der Universität Bonn bietet eine Lesart dafür, warum wir uns weiter um die Sammlung kümmern sollten. Im Moment der Begegnung oder im Moment der kolonialen Begegnung, so Basso, wurde mit der Aneignung von materiellem Erbe eine Beziehung angelegt. Die Objektdiaspora, die danach in westliche Museen gelangte, verpflichtet zum Ausfüllen von dieser Beziehungen zu gegenseitigem Respekt, unter Umständen zur Gegengabe, als Rücklage vielleicht zur Beziehungspflege. Zwei andere Kollegen, David Graeber und David Wengrow, gehen aktuell noch weiter in der Einschätzung der Bedeutung der Sichtweisen der Indigenen für Europa, also der Sichtweisen der Indigenen, auf die die Europäer trafen, für uns heute. Europa hätte von ihnen lernen können, hätte man ihnen zugehört, sagen sie. Heute, mehr als 70 Jahre nach Ende des Kolonialismus, sprechen alle von der Notwendigkeit der Entkolonisierung, Decolonize. Die Frage der Berechtigung des Bewahrens von Kulturerbe aus allen Regionen der Welt hat die ethnologischen Museen, wie auch die Öffentlichkeiten, gerade in den Ländern, die ehemals Kolonien für sich beanspruchten, mit Wucht erreicht. Man wird sich in der Öffentlichkeit bewusst, dass koloniale Schuld bis heute vielfach unabgegolten ist, dass Traumata nicht einfach heilten, dass Ungleichheit den Kolonialismus überdauert hat. Wir erleben weltweit und auch in der Schweiz ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass koloniale Stereotype und Machtstrukturen weiterwirken. Es gibt viele beeindruckende Initiativen und Bewegungen, die mahnen und die auf Lösungen hinarbeiten. All das ist Ihnen bestimmt schon aus der Presse bewusst. Doch was sind ethnologische Sammlungen? Sie sind, wie der Historiker Glenn Penny es formuliert, eigentlich ganz einfach die Summe ihrer Geschichte. In den Museen kommen im Objekt, in der Sammlung, alle Stränge dieser Geschichten zusammen. Von der Begegnung und dem jeweiligen Moment des Sammelns bis hin zum Museum. Hier wurde die Geschichte des Regallebens der Objekte im Depot geschrieben und die verschiedenen Arten, sie hierzulande immer neu gedeutet, der Wissenschaft und der Öffentlichkeit mitzuteilen. Und ethnologische Museen sind eigentlich, wie andere Museen auch, aufschlussreiche, aber auch unaufgeregte oder mehr oder weniger pedantische Archive und Forschungsinfrastrukturen. In der Sorge um ihre Lesbarkeit für künftige Generationen bewahren wir Objekte interpretationsoffen. Karteikarten werden nicht überschrieben, sondern sie werden um neues Wissen ergänzt. Forschungen an Sammlungen werden dokumentiert, sie betreffende Erkenntnisse chronologisch archiviert. In immer moderneren Depots werden Objekte dekontaminiert und fachgerecht gelagert. Die oft empfindlichen, immer wertvolleren Kulturerbesammlungen werden so gut wie möglich gesichert für die Zukunft bewahrt. Richtlinien für den Kulturgüterschutz und den Schutz von Urheberrechten, Leitlinien zum Umgang mit sensiblen Sammlungen, all dies wird erarbeitet und formt die Art der Bewahrung, der Sicherung des Umgangs. Und ferner sind ethnologische Sammlungen als Objektsammlungen ohnehin besonders. Kürzlich, Anfang im Januar, publizierten Glenn Penny und Philipp Schorch diese Einschätzung. Museumssammlungen sind mit Bibliotheksbeständen vergleichbar. Sie sind aber auch mehr als diese. Eine materielle Präsenz, oft als Objekt, Artefakt oder Kunstwerk bezeichnet, ist kein Buch. Sie ist nicht nur eine Art von Text, der gelesen werden kann, sondern sie kann auch eine Art von tiefgreifender Untersuchung und Erfahrung ermöglichen. Materielle Dinge veranlassen uns, zu fragen, was ist das? Sie wecken die unmittelbare Neugier der Betrachter und aktivieren Empathie und Handlungsbereitschaft. Selbst der kleinste Gegenstand bietet einen Zugang zu unterschiedlichen Welten, zu Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt. Diese Dinge sind einzigartige Wissensquellen, die für die Bewältigung der enormen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, vom Klimawandel über das Artensterben bis hin zur Bedrohung kultureller und sprachlicher Vielfalt, von großer Bedeutung sind. Die Objekte zu beschaffen war lange Zeit beschwerlich, schon aufgrund der Mühen des Transports oder der zeitlichen Begrenzung des Aufenthalts. Dies führte zu einer Besonderheit, die uns während der Vorbereitung zur Ausstellung Trinkkultur besonders bewusst wurde, 2014. Man sammelte durchaus Schlüsselobjekte, wichtigste Werkzeuge eines Handwerks, als repräsentativ, als zentral für das erforschte oder besuchte Umfeld wahrgenommene Gegenstände. Man ließ Modelle anfertigen, wenn etwas nicht transportabel war. Schlüsselobjekte. Solche Forschungsinfrastrukturen sind wichtig. Sie gewährleisten, gut gepflegt, dass Geschichte überdacht werden, dass Gegengeschichten im Archiv zutage gefördert werden können, dass wir nicht stecken bleiben in einseitigen Lesarten. Und es äußert sich in unserem professionellen Bewahren des Kulturerbes bereits ein gewachsener Respekt vor der Geschichte und vor menschlichem Schaffen, der auch die Beziehungen zu den Urheberinnen und den Nachfahren bestimmen sollte. Und doch noch immer haftet den ethnologischen Sammlungen etwas an, etwas Unabgegoltenes. Es kommt nicht von ungefähr, dass alle ethnologischen Museen derzeit gefordert sind, ihre Agenten, ihre Ausstellungen, ihre Formate der Vermittlung zu überdenken. Alle melden sich aktuell zur direkten oder direkten kolonialen Vergangenheit zu Wort. Vermutlich erwarten Sie jetzt von mir konkrete Angaben. Wie viele Objekte der ethnologischen Sammlung gelangten unter kolonialen oder doch ungeklärten Umständen in hiesige Sammlungen? Für Frankreich gibt es bekanntlich eine erste Bestandsaufnahme. Felvin Saint und Bénédicte Savoy legten 2018 im Auftrag von Emmanuel Macron einen Bericht zur Restitution afrikanischer Kulturgüter in Frankreich vor. Für die Schweiz wissen wir es schlicht noch nicht. Noch sind nicht alle Sammlungen digitalisiert bzw. online gestellt, noch sind bei Weitem nicht alle Archive erschlossen. Erst wenige Museen, darunter das Museum Rittberg, konnten eine Stelle Provenienzforschung besetzen. Aber erste Projekte laufen. So das Verbundforschungsprojekt Benin-Initiative Schweiz im Dialog mit Nigeria unter Leitung des Museums Riet Berg. Auch unser Museum ist an diesem Projekt beteiligt. An zahlreichen Tagungen berichten derzeit Historikerinnen und Historiker, Ethnologinnen, Aktivistinnen und immer wieder auch akademische Kolleginnen aus den Herkunftsregionen der Sammlungen vom Stand ihrer oft vor Jahren begonnenen Forschung. Viele Museen haben Kollaborationsprojekte mit Urhebergesellschaften lanciert. Wir teilen Sammlungs- und Archivbestände mit ihnen und entwickeln daran neue, nun gemeinsame Fragen. Es schieben sich also derzeit viele Antworten auf dringende Fragen an die Sammlung zusammen. Wir erwarten in den kommenden Jahren richtungweisende Publikationen und Sie haben es vielleicht gemerkt, erste Ausstellungen bieten der Öffentlichkeit Antworten auf die dringlichen Fragen der Dekolonisierung. Gerade heute Abend wird am Museum Riet Berg ganz parallel zu diesem Vortrag die Ausstellung Wege der Kunst, wie die Objekte in die Museen kommen, eröffnet. Was also werde ich Ihnen in diesem Vortrag bieten oder bieten können? Seit nunmehr 15 Jahren leite ich das Völkerkundemuseum der Universität Zürich als ein kleines universitäres Wissenschaftsmuseum. In diesem Museum und an meinem Lehrstuhl setzen wir uns mit der heutigen Landschaft ethnologischer Museen und mit ethnologischen Sammlungen forschend auseinander. Nach etlichen Tagungen und Publikationen zur Zukunft der ethnologischen Museen meine ich, dass inzwischen ein Punkt in der wissenschaftlichen Diskussion und auch in der Neugestaltung der ethnologischen Museen erreicht ist, der eine vorsichtige Bilanz erlaubt. Eine vorsichtige Bilanz dazu, wo wir aktuell stehen, wohin es künftig gehen sollte und könnte. Mein Hauptanliegen heute Abend ist es also, Ihnen meine vorsichtige Bilanz vorzulegen. Ich werde mich dabei den ethnologischen Sammlungen einmal von einer Seite nähern, die aktuell in der Öffentlichkeit viel zu wenig Berücksichtigung findet. Das heißt, ich möchte einmal nicht zurückblicken, also nicht fragen, welche Objekte wurden wann und wo gesammelt, unter Umständen unrechtmäßig, dass sie derzeit als eine Art Stachel in unseren Sammlungen sitzen. Ich möchte vielmehr zunächst nach vorne blicken. Wir sind heute auf einem neuen Stand ethnologischer Erkenntnis darüber, dass Objekte für den Menschen, was für Objekte für den Menschen eigentlich waren und sind. Wir wissen dank dieser Forschung heute über menschliche Gesellschaften und über die Art, wie sie sich im Objekt abbilden oder materialisieren, sehr viel. Oder vielmehr, was wissen wir darüber, wie kulturelle Vielfalt, Diversität schon immer mit Absichten angelegt wurde? Was wissen wir darüber, wie bewusst handelnde Individuen mit der Hand und mit Blick auf ihre Zukunft ein Objekt für ihren Alltag, ihre Rituale, ihr Miteinander, ihr Leben schaffen und schufen? Es ist wichtig, den Stand dieser Forschung zu kennen, denn von diesem heutigen Stand des Wissens aus gesehen besteht ein starker Gegensatz zwischen dem, was wir heute erkennen können, und dem, was unter vergangenen wissenschaftlichen Annahmen über Sammlungsobjekte und ihre UrheberInnen angenommen wurde. In den Archiven ist ein anhaltendes Unwissen über die Welt erkennbar. Und folglich ist es wichtig, aus dieser Gewissheit über die Potenziale menschlicher Wissensanlagen für die Zukunft zurückzublicken. Wer begegnete einander eigentlich im Moment der Aneignung von Objekten? Wie kamen die ethnologischen Sammlungen zustande? Und was von der Diversität menschlicher Wissenssysteme ist in den Museen abgebildet, was aber möglicherweise auch nicht? Kurz, welche Chancen, aber auch welche Hindernisse für ein zukünftiges Miteinander liegen in den ethnologischen Sammlungen? Wenn man also mit Blick auf die heute lesbaren Spuren in ihren Potenzialen für die Zukunft neu in die Vergangenheit blickt, so lassen sich Probleme der Museen besser verstehen. Und es lässt sich, das versuche ich Ihnen so dann zu zeigen, auch besser begreifen, welche Transformationen ethnologischer Museen wir gerade erleben, welche unterschiedlichen Konzepte diese ethnologischen Museen entwickeln und mit welchen Zielen. Die indische Kunsthistorikerin Kavita Singh hat vor einigen Jahren eine Zeitdiagnose der globalen Welt gewagt und dabei festgestellt, so der Titel eines Beitrags von ihr, "The future of museums is ethnographic." Die Zukunft der Museen und nicht nur der ethnologischen Museen ist ethnografisch. Für das Miteinander in der globalen Welt müssen wir einander gegenseitig über unsere Weltsichten informieren und die jeweiligen Perspektiven verstehen. Nicht nur unser Haus geht allmählich dazu über, ethnologische Museen als Werkstatt der gemeinsamen Erarbeitung von Wissen zu begreifen. Am Beispiel unseres Werkstattformats werde ich am Ende des Vortrags vorstellen, an welchem Punkt wir aktuell in unserem Haus in dieser Museumslandschaft stehen und wie wir uns in Bilanz der aktuellen Lage für die Zukunft positionieren. Blicken wir also zunächst zurück, beziehungsweise zunächst in die Gegenwart und Zukunft und werfen wir einen kurzen Blick auf den Stand der ethnologischen Forschung von über Menschen geschaffene Objekte. Dabei nimmt die Ethnologie eine besondere Perspektive ein. Das Hauptanliegen dieses Faches ist nämlich die Annäherung an Innenperspektiven. Ethnologinnen suchen Menschen in der Motivation ihres Handelns, also in ihrer eigenen Perspektive, zu begreifen. Wir fragen heute nicht einfach, wie ein Objekt aussieht, sondern wir erforschen, wie es in der Perspektive derjenigen, die es geschaffen haben, gedacht, wahrgenommen und genutzt wird. Dank der Forschung wissen wir heute eigentlich recht genau, wie Gesellschaften sich im Materiellen abbilden. Ihre von Hand hergestellten Objekte legen sie als lesbare Spuren ihres absichtlichen Handelns an. Kaum etwas an diesen Objekten scheint Zufall zu sein. Alle Gesellschaften statteten und statten ihre Mitglieder mit Kompetenzen aus, die ihr Handeln ermöglichen und auch, dass man einander am Handeln, am Objekt erkennt. Wir erwerben im Verlauf unseres Lebens Kompetenzen des körperlichen, materiell-technischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, die Umwelt betreffenden, geistig-religiösen, symbolischen, fühlenden Gebrauchs, der Herstellung, der Vermittlung in einer von uns von Kindheit an vertraut gewordenen Umgebung. Objekte werden als Orientierungspunkte für korrektes Handeln angelegt. Sie sind Wissensträger, Erinnerungsstücke und Memo für den als angemessen verstandenen Gebrauch, Erfahrungsträger. Wir lernen, unser Wissen zu verkörpern, wir fühlen am Objekt, wir denken mit Material und Dingen, mit ihren Bedeutungen und Qualitäten, wir finden uns in ihnen wieder, wir drücken uns über sie aus und wir messen andere an der Art des Umgangs mit den Dingen. Das alles ist universell und doch ist jede Gesellschaft in der Art der Anlage ihrer Wissenssysteme einzigartig. Welch eine Vielfalt an Wissenssystemen und materiellen Kulturen bietet eine Welt, wenn man sie weniger als ein Universum, sondern mit Arturo Escobar als ein Pluriversum versteht. Ethnologische Sammlungen bieten Einblicke in dieses Pluriversum. Aus der Innenperspektive derjenigen betrachtet, bei denen die Objekte der Sammlung entstanden, begegnet uns eine schier unendliche Diversität an Möglichkeiten und materiellen Strategien, an verkörperten Kompetenzen und Skills, Dinge mit Bedacht herzustellen, zu nutzen, zu denken und entsprechend in das konkrete Handeln einzubeziehen und das sie betreffende Wissen zu erlernen, zu nutzen und weiterzugeben. All dies ist in den Objekten abgelegt, wenn man die Kompetenzen hat oder erwirbt, es lesen zu können. Und es ist eine am Ende auch schmerzhafte Erkenntnis, die wir aus dieser Forschung ziehen. Nicht nur müssen wir uns heute eingestehen, dass die Annahme im Kolonialismus, Menschen wären irgendwann einmal primitiv gewesen oder dass sie aus einer Frühzeit der Menschheitsgeschichte wie bis heute übrig geblieben wären, falsch war. Primitivität hat es nie gegeben. Der Mensch war immer wissend, immer skilled und dabei auch tüftelnd die Zukunft gestaltend unterwegs. In den ethnologischen Sammlungen liegen die Beweise dafür, in jedem einzelnen Objekt. Unser Verständnis von Eingeborenen, von Ureinwohnern, von Indigenen, wie immer wir sie nennen, hat sich inzwischen natürlich, Sie haben es sicherlich gemerkt, grundlegend verändert. Fast täglich wird in der Zeitung berichtet, welche Lösungen für Umweltprobleme Indigene in intimer Kenntnis ihrer Landschaften, Flora und Fauna entwickelt haben. In ihrem kürzlich publizierten Buch Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit, aktuell ein Bestseller, legen der Ethnologe David Graeber und der Archäologe David Wengrow eine Vision vor, wie mit einem Verständnis des Menschen als schon immer kreativ unterwegs die Menschheitsgeschichte anders gelesen werden sollte. Und ist es nicht bitter, wenn ein heutiger Vertreter, ein heutiger Zeitgenosse, zum Beispiel ein Australian Aborigine, das Kulturerbe der Vorfahren in einem ethnologischen Museum aufsucht, in dem weiterhin erkennbar ist, warum man sich für die materiellen Güter der Ahnen interessiert hat, warum man Knochen, Schädel, Töpfe, Pfeile, Bogen, Muster mitnahm und dies eben nicht wissen wollen, dass diese Menschen in ihrer Zeit kompetent waren, dass sie im Moment der Begegnung als Zeitgenossen am modernsten Punkt ihrer Geschichte standen und sich dabei zu bewähren suchten. In der Kritik von außereuropäischen Gemeinschaften an Europa, sie nennen es indigene Kritik, sehen David Graeber und David Wengrow übrigens wichtige Lektionen für Europa, Spiegelungen, was falsch lief, was anders hätte laufen können, wie das Miteinander anders hätte gestaltet werden können, why we got stuck, warum wir uns verlaufen haben in der Welt. In der Tat, ethnologische Sammlungen spiegeln in der Vielfalt der in ihnen bewahrten Objekte den ganzen Reichtum an Diversität der Menschheit mit materiellen Zeugnissen aus vielen, vielen parallelen, gleichzeitigen und auch miteinander verfrochtenen Wissenswelten. Welches waren denn die Motive, solche Sammlungen überhaupt anzulegen, langfristig zu bewahren? Wir finden alle erdenklichen Beweggründe. Vom Erinnerungsstück und Reiseandenken zu schlichter menschlicher Neugierde. Es ging den Sammelnden um Wissensdurst und Entdeckerfreude, um das Aneignen von Dingen unter unterschiedlichsten Annahmen vom Menschen, um das Bedürfnis des typologischen Sortierens und evolutionistischen Einordnens anderer Welten über Forscherdrang und Ordnungswahn, um Besitzerstolz und immer wieder auch geradezu aberwitzige Sammelwut, um Vorstellungen der Notwendigkeit der Dokumentation, wenn nicht der Sicherung von untergehendem Kulturerbe, bis hin zu ganz eigenen Besitzinteressen, Machtanspruch und kolonialem Aneignungszwang. Wir finden Spuren von hektischem Anhäufen ebenso wie von bedachtem Sammeln, von Raffen um jeden Preis für die Nachwelt, über das Deponieren von Raubgut und Plünderware bis hin zu sorgsamem Anlegen von etwas, was man einfach als zu bewahrendes Erbe einer Region, einer Gruppe, einer Objektart erachtete. Das Kulturerbe der Menschheit im Museum zu bewahren, das wurde von Ethnologinnen oder von Museumsdirektorinnen oft als das große Ziel formuliert. Und irgendwie sind die Museen langfristig, gerade heute im digitalen Zeitalter und im Zeitalter der heftigen Veränderungen der Herkunftsregionen durchaus solche Tempel der materiellen Erinnerung an die Diversität menschlicher Wissenswelten geworden. 2018 hat die Brandkatastrophe im brasilianischen Nationalmuseum in Rio de Janeiro schockiert. Millionen an Zeugnissen des Kulturerbes der Ureinwohner Südamerikas gingen in Flammen auf. Solch eine Katastrophe führt schmerzlich vor Augen, wie wichtig die Bewahrung ethnologischer Sammlungen für die Nachwelt ist. Natürlich kann Diversität in den Sammlungen nie vollständig abgebildet werden, da Gesellschaften sich ständig verändern. Vielmehr enthalten ethnologische Sammlungen über viele unterschiedliche Wege eher zufällig zusammengekommene Puzzleteile. Es sind Mosaikstücke des Kulturerbes der Menschheit, Mosaikstücke, von denen wir, wie wir noch sehen werden, die Gesamtbilder nicht unbedingt kennen. Und doch wessen Kulturerbe? Bewahrt für wen? Hier ist ein Blick in die Karteikarten oder Datenbanken der Museen aufschlussreich. Der Blick auf die Informationen, die über die bewahrten Objekte bekannt sind, was einst notiert wurde, ist oft ernüchternd. Der Umfang dieser Informationen ist unterschiedlich. Viele Karteikarten sind in der Hektik der Aneignung leer geblieben. Sie erhalten wirklich kaum Informationen. Schuhe China 1900, Steinaxt vorkolumbisch gesammelt 1960, Armspange Ostafrika, Harage, Issa Somali, Kauf, Museum für Völkerkunde Berlin durch die geografisch-ethnografische Gesellschaft 1917. Provenienzforscherinnen wissen nur allzu gut, wie schwer es oft ist und wie kriminalistisch man vorgehen muss, um die Herkunft von Objekten zu rekonstruieren. Worauf möchte ich hinaus, werden Sie sich vielleicht fragen. Für wen ist es, für wen wird es in Zukunft wichtig sein, ob eine Karteikarte, eine Datenbank nur spärliche Informationen enthält? In der Forschung wurde das Sammeln von Ethnographika im kolonialen Zeitalter gelegentlich als die große Extraktion benannt. Den großen Entzug des Kulturerbes. Und wie wir gesehen haben, wir bewahren Mosaikstücke des Kulturerbes der Menschheit, ohne die Sichtweisen derjenigen abzubilden, die sie geschaffen haben. Man kann dies als eine Unschärfe-Relation bezeichnen, eine Unschärfe zwischen dem, was die Objekte für die Menschen vor Ort bedeuteten, zu dem, was sie für das Museum bedeuten. Diese Unschärfe sollte uns beunruhigen. Heute wissen wir, dass die Gemeinschaften immer versuchten, die Wegnahme von Kulturgut auch zu verhindern. Sie waren keineswegs nur passive Akteure, allerdings rücken diese Geschichten solchen Widerstandes erst langsam in den Blick. Klar ist aber, dass der erfolgreiche Entzug von Kulturerbe schmerzlich wahrgenommene Lücken hinterließ. Zurück blieb vor Ort, dort, wo die Objekte mitgenommen wurden, auf lange Zeit Hörensagen, eine eigene Erklärungsversuche, Staunen oder Irritationen. Aber vielleicht auch Trauer oder Trauma, wenn es um den Raub menschlicher Gebeine ging oder um das Erleben des Plünderns von Friedhöfen, wie an einer Tagung kürzlich ein Kollege aus Nordostkanada berichtete. Wenn von den Torres Strait-Inseln in Ozeanien Secret Sacred Objects für die Initiation unverzichtbar einfach verschwanden oder wenn, wie Paul Basso gezeigt hat, im Fall der Sammlung des britischen Ethnologen in kolonialen Diensten Northcote Thomas herausgefunden wurde, er sammelte zahlreiche Puppen, ohne dass geklärt werden konnte, ob sie den Kindern für die Sammlung vielleicht einfach abgenommen wurden. Allzu viele Gemeinschaften kennen bis heute den Ort des Verbleibs ihres Kulturerbes nicht. Eine Deklarierungspflicht ethnologischen Kulturerbes an Urhebergemeinschaften steht auch in der Schweiz noch aus. Dennoch äußern Urhebergemeinschaften der Sammlungen ihren Nachfahren heute immer selbstbewusster ihr Interesse an ihrem Kulturerbe in westlichen ethnologischen Sammlungen. Viele Museen und Projekte haben begonnen, Zugang zu ermöglichen, Sammlungen und Archive digital zu teilen oder Urheberinnen in die Museen einzuladen. Kolleginnen aus dortigen Universitäten und Museen schreiben uns, wann sie ankommen werden und was sie in unserer Sammlung anschauen möchten. Und inzwischen ist offensichtlich, dass sich Urhebergemeinschaften nicht nur einfach für den Verbleib ihres Kulturerbes interessieren. Man denkt an die Rückgewinnung von Skills und an die Bildung der Kinder wie der Erwachsenen, die über verlorenes Kulturgut, über Flechttechniken, Webereien, Musikinstrumente, Ritualgegenstände, die vielleicht nur noch in den Museen erhalten sind, etwas über die Vergangenheit lernen können. Wir haben von unserem Museum aus das Tonarchiv Löffler, unserer Sammlung mit den Nachfahren in Bangladesch, geteilt, wie Sie in der Ausstellung mit Lorenz Löffler verbunden sehen können. Die Kollegen in Bangladesch möchten das Archiv und die Sammlung als Friedensmission für die Jugend nutzen, dass die Jugendlichen nach Genozid und Vertreibung dennoch erkennen, wer sie einmal waren. Oder aber Ureinwohnergemeinschaften erhoffen sich von ethnologischen Sammlungen Unterstützung für das dringende Vermitteln der eigenen Geschichte gegen immer noch verbreitete koloniale Erzählungen. So im Fall der Ayoreo aus Bolivien in unserem Projekt Ohne Honig hast du nichts zu essen. Oder von Samakamaron in Suriname in dem Projekt Begegnung Spurkarte, mit dem wir Heinrich Harras Erbe teilen. Mit Fragen der Bedeutung ethnologischer Sammlung für die Urhebergemeinschaften befasst sich inzwischen übrigens ein eigenes Forschungsfeld. Das alles ändert aber kaum etwas an einer Sache, an den leeren Karteikarten. An den meist spärlichen Infos in der Sammlung, an fehlenden Namen zu Personen auf Fotos, an fehlenden Bezeichnungen der Objekte, all das erinnert schmerzhaft an die Beliebigkeit, mit der Europa sich ethnografische Objekte aneignete, und es entspricht der erlittenen Unterschätzung und der damit bis heute empfundenen versuchten Entwertung der Gesellschaften, bei denen man sammelte und forschte. Und es beschämt uns jedes Mal, wenn jemand eine lange Reise antritt, um Objekte und Fotografien von Vorfahren aufzusuchen, und wenn dann die meisten Fragen erst einmal unbeantwortet bleiben müssen. Und noch etwas. Auch für Nachgeborene der UrheberInnen-Gemeinschaften, die heute als Kollegen unsere Museen besuchen, ist es nicht leicht, an den Sammlungen der Vorfahren zu arbeiten. An einer Tagung in München kürzlich berichtete die australische Kuratorin Lea Luicivice von ihrer Erforschung einer Sammlung der Insel Erub, einer Insel in den Torres Strait Islands, von der sie selbst stammt. Sie fand heraus, dass Europäer während einer eingeschleppten Masernepidemie, als viele Menschen auf der Insel Erub Trauer um ihre Lieben trugen, in nur 2 Wochen eine unglaubliche Zahl an Gegenständen, an Flora und Fauna von der Insel mitgenommen wurde. Die Masernepidemie rekonstruierte sie anhand historischer Quellen, um erst dann die Fotos zu verstehen, die die Offiziere von den Menschen auf der Insel Erub aufgenommen hatten. Und es war einer ihrer Onkel, der ihr vom Raub einer Mumie von der Insel erzählte, die sie schließlich in einem Museum in Australien fand. Für Lea Luicivice als Nachgeborene ist es wie für viele andere schwer, so sagte sie in ihrem Vortrag, die andauernde Last der Kolonialgeschichte als Wissenschaftlerin in ihrer Gemeinschaft auszuhalten. Die Menschen möchten nicht einfach ihre Gegenstände zurück. Es ist ihnen auch heute noch ein Anliegen, dass man in Europa versteht, was ihnen zustieß und dass dies in unseren Sammlungen dokumentiert wird. Was muss sich also ändern? Das bringt mich zu den ethnologischen Sammlungen und Museen zurück. In der Tat sind die ethnologischen Museen heute gefordert. Für die Aufarbeitung der Sammlung wird es Zeit brauchen. Sie können sich leicht vorstellen, welche Arbeit das bei 1 Million Ethnografiker allein in der Schweiz heißt. Nicht alle Objekte sind belastet, aber die, die es sind, sollte man finden, deklarieren und entsprechende Forschung angehen. Dafür werden zunehmend Fördergelder bereitgestellt in Deutschland vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, in der Schweiz vom Bundesamt für Kultur. Darüber hinaus bewahren die ethnologischen Sammlungen auch Kulturerbe, das vielleicht aus unserer Sicht rechtmäßig erworben wurde, das für Urheber aber aus verschiedenen Gründen trotzdem wichtig ist. Von dessen Verbleib sollten Sie Kenntnis haben. Dazu gehören vor allem auch Fotos, Filme und Tondokumente. Als wir das Tonarchiv Löffler mit Nachfahren der Chittagong Hill Tracts in Bangladesch teilten, entdeckte ein Mann die Stimme seiner Eltern. Paul Basso nennt die kollaborative Forschung an Objektdiasporas Reentanglement, erneute Verknüpfung. Inzwischen ist eine vielfältige Landschaft aktiver ethnologischer Museen entstanden. Alle Museen sind gefordert und stehen im Blick der Öffentlichkeit. Die hiesige Öffentlichkeit hat es oft eilig. Es geht oft nicht schnell genug mit der Aufarbeitung des Kolonialismus, mit der Rückgabe von Raubgut und viel mehr. 2019 haben daher die ethnologischen Museen im deutschsprachigen Raum in der Heidelberger Stellungnahme dazu einmal dezidiert Stellung genommen. Das wurde auf allen Websites aufgeschaltet. Wie positionieren sich die ethnologischen Museen mit ihren Sammlungen heute zur Öffentlichkeit und zu den Urhebergesellschaften? Es gibt weltweit viele unterschiedliche Ideen, Konzepte, blicken wir nur auf den deutschsprachigen Raum. Wenn Sie auf das im vergangenen Jahr erst zur Hälfte eröffnete Humboldt-Forum im wiedererrichteten Stadtschloss in Berlin schauen, dann schauen Sie auf ein Museum in Dauerkritik, flankiert von Universitäten und Akademien, von Forschungsprojekten und Laborinitiativen, von Interventionen von Berlin-Kolonial und anderen aktivistischen Gruppen. Jenseits des Humboldt-Forums finden Sie all die anderen ethnologischen Museen, die ihre eigenen Konzepte entwickeln und sich zum Teil neu erfinden. Derzeit sind alle Museen mit Provenienzforschung und Fragen von Kolonialismus und Restitution sowie mit der Vermittlung dieser Themen befasst. Man entwickelt neue Formen der Kollaboration, neue Formen des Ausstellens, einige mit künstlerischen Interventionen oder mit aktivistischen Provokationen. Mit diesen Lösungen für das Dilemma der kolonialen Belastung von Sammlungen werden ganz unterschiedliche Wege beschritten, bis hin zu radikalem Infragestellen der Berechtigung ethnologischer Forschung und westlicher Deutungshoheit an Objekten mit experimentellen oder partizipativen Formen der Vermittlung. Und hinter den Kulissen schreiten die Aufarbeitungen der Sammlungen voran, ob als Korrektur der Lagerungstechniken, ob als groß angelegte Digitalisierungsprojekte oder als Inventur. Ob all dies die erhoffte Wirkung der Dekolonisierung der Sammlungen und der Institutionen von Wissen, also Dekolonisierung von Wissen, erzielt, das wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Und noch etwas. Die Museen in Deutschland geraten wieder in den Blick der Universitäten. Lange Zeit hat sich die Ethnologie an den Universitäten in Deutschland eher wenig für die Museen interessiert. Das ändert sich nun. Die universitären ethnologischen Institute wachen, vielleicht eine Folge der Pandemie und der Unmöglichkeit, Feldforschung zu betreiben, geradezu auf. Sie wenden sich neu den Museen zu, sie richten sich auf museumsethnologische Forschung ein, sie kooperieren nach langer Zeit in Forschung und Lehre wieder mit den Museen. In Berlin entsteht an den ethnologischen Sammlungen der Forschungscampus Dahlem, in München wurde ein Lehrstuhl für Museum Anthropology eingerichtet. In der Schweiz reagiert eine kleine Anzahl an recht unterschiedlichen ethnologischen Museen auch hier auf einen wachsenden Druck der Öffentlichkeit. Wir bieten Einblick in die bei uns bewahrten Sammlungen, wir positionieren uns zur Frage von Provenienz und Restitution, wir entwickeln neue Ausstellungsformate oder wir vollziehen, wie zum Beispiel im Museum d'Ethnographie de Genève, mit neuen Konzepten einen entschiedenen Richtungswechsel. Alle ethnologischen Museen in der Schweiz, aber auch das Landesmuseum, historische Museen stellen sich diesen Themen dieser Zeit. Damit komme ich zu uns. In der Süddeutschen Zeitung publizierte der Historiker Glenn Penny mit dem Museumsethnologen Philipp Schorch am 9. Januar dieses Jahres einen Gastbeitrag unter dem Titel »Zurückgeben ist nicht die einzige Lösung«. Mein Museumsteam und ich waren erstaunt. Lasen wir doch in der Zeitung von dem, was wir gerade als Neuausrichtung unserer Ausstellung und auch unseres Museums lancierten. Wir scheinen uns also in einem Trend zu bewegen, der sich gerade abzeichnet. Die Autoren schlagen vor, Museen sollten Wissenswerkstätten sein. Sie sollten Orte sein, an denen Dinge, die nie nur ethnografische Objekte waren, angetroffen und befragt werden können, um so ihre umfassenden Qualitäten zu offenbaren. Als lebendige Wesen, als Zeugnisse kreativen Ausdrucks, als Bestandteile materieller Archive. Wer trifft Objekte an? Wer kann sie befragen und wer erkennt ihre Qualitäten? Diese Fragen beschäftigen uns seit langer Zeit. Im Jahr 2020 publizierten wir gemeinsam in einem Band von Nach Feierabend, Züricher Jahrbuch für Wissensgeschichte, den Beitrag zur Frage der Dekolonisierung von Wissen in ethnologischen Museen. Wir schlugen vor, in Richtung einer Dekolonisierung von Wissen zu denken, um im Dialog gegen Geschichten zu europäischen Narrativen von Fortschritt, von primitiver Kunst oder gar vermeintlicher Rückständigkeit zu erarbeiten. Im Interesse informierter Dialoge haben wir nun das Format Werkstattausstellung eröffnet. Auf dem Weg dahin befassten wir uns in der Ausstellung »Ohne Honig hast du nichts zu essen« mit dem Konzept eines ethischen Begegnungsraumes, das der kanadische Philosoph Willie Ermine, ein Cree der Sturgeon Lake First Nation in Saskatchewan, vorgeschlagen hat. Er formulierte den Ethical Space of Engagement, den ethischen Begegnungsraum, als einen Raum, in dem man seine Sichtweisen verhandelt, ohne dass eine Seite ihre Welt sich der anderen aufdrückt oder überstülpt. Begegnung im Pluriversum. Unsere Werkstattreihe baut auf den Erfahrungen mit diesem Konzept auf. Wir eröffneten kürzlich die erste von 5 Ausstellungen der Werkstattreihe 5 Fragen an die Sammlungen. Jeder Teil der Ausstellung stellt eine Sammlung vor. Das Museum nimmt sich zurück und bietet Raum für Forschung und Dialog. Wir bieten lediglich Hintergrundinformationen, Zugang zu den Objekten und zu dem, was im Archiv dazu vorzufinden war. Wir wenden uns mit der Werkstattreihe an Kollaborationspartnerinnen und Vertreterinnen der Urhebergesellschaften und ihren Nachfahren oder an Migrantinnen aus den Herkunftsregionen, die in der Schweiz und in Europa leben. Oder wir wenden uns natürlich an die interessierte Öffentlichkeit. 5 Leitfragen der Ausstellung nach Kontext, Provenienz, Könnerschaft, Zeitgenossenschaft und Rückbindung zeigen, dass es meist keine einfachen Antworten gibt, dass jeder Fall eigene Herausforderungen mit sich bringt und zu anderen Antworten führen kann. Die Ausstellung selbst entwickelt sich aus dem Dialog. Der Forschungsprozess wird offengelegt und die Kuratorinnen wie auch die Restauratorinnen stehen für Rückfragen zur Verfügung. Ich führe das kurz am Beispiel der kürzlich eröffneten ersten Etappe Hochzeitsreise, 5 Fragen an die Sammlung Hans Pascher aus Ostafrika vor. Eine Sammlung, die bisher unter der Bezeichnung Sammlung Hans Pascher geführt wurde, wurde während einer Hochzeitsreise von Ellen und Hans Pascher um 1910 zusammengetragen. Hans Pascher wurde übrigens dadurch bekannt, dass er vom Kolonialoffizier zum Schriftsteller und Pazifisten sich wandelte. Die Sammlung wurde offenbar vor allem von Ellen Pasche, der Braut, zusammengetragen. Sie blieb, während ihr Mann in Ostafrika sich der Jagd widmete, in den Dörfern. Wir wissen noch nicht, wie diese Objekte konkret erworben wurden, ob als Geschenke, über Tausch, über Kauf. Wir wissen auch nicht, ob ein kleiner Teil der Objekte vielleicht von einer Plünderung stammt, an der sich Hans Pasche vorgängig als deutscher Kolonialoffizier in der Kolonie Deutsch-Ostafrika beteiligt hatte. Nach dem Tod des Ehepaars wurden die Objekte verkauft. Einer meiner Vorgänger, Hans Wehrli, erwarb die Objekte, um die Sammlung des Völkerkundemuseums um die Region des Zwischenseengebietes in Ostafrika zu erweitern oder diese Region abzudecken. 2022 kontaktierte unser Afrika-Kurator Alexis Malefakis seinen Kollegen André Ntakwabira in Ruanda, wo die Objekte einst gesammelt wurden. Die Frage, ob die Sammlung ihn und seine Kollegen von der Rwanda Cultural Heritage Academy interessieren würden, wurde bejaht. Zufällig stammt André Ntakwabira selbst aus der Region, in der die Sammlung angelegt wurde. Und kurz darauf konnte er während einer Reise einen Zwischenstopp in Zürich einlegen und gemeinsam mit Alexis die Sammlung sichten. André Ntakwabira war begeistert oder beeindruckt vom guten Erhalt der Sammlung, aber er war auch etwas geschockt, wie wenig der von ihm erhofften Informationen sich auf den Karteikarten finden. Und er stellte erstaunt fest, für ihn und seine Kolleginnen wird die Züricher Sammlung wahrscheinlich dazu beitragen können, die vorkoloniale materielle Kultur in Ruanda besser zu verstehen und damit auch zu ihrer aktuellen Erforschung der Ursachen des Genozids beizutragen. Im Dialog werden wir nun die Sammlung erschließen. Wir sind gespannt auf weitere Dialogpartnerinnen, die während der Veranstaltung und Führung durch die Ausstellung hinzustoßen werden. Allmählich werden wir daraus die Ergebnisse zusammentragen und das werden wir in der Ausstellung sichtbar machen. Bis Ende 2023 sollten dann alle Etappen der Werkstattreihe eröffnet sein, um dann eine Zeit lang als Gesamtausstellung mit ihren Ergebnissen begehbar zu bleiben. Welche Rolle soll ethnologischen Sammlungen also zukommen und welche Chancen, aber auch welche Hindernisse für ein zukünftiges Miteinander liegen in ihnen? Wir haben ein dringendes Interesse, uns dem in den Sammlungen bewahrten Kulturerbe gemeinsam zuzuwenden. Natürlich wird es angesichts der Menge an Sammlungen und Objekten ein langer Weg. Unsere ersten Erfahrungen zeigen, dass die Menschen vor Ort, in den Regionen, aus denen die Sammlungen stammen, es ungemein wertschätzen, wenn wir aktiv auf sie zugehen. Wenn wir die sie betreffende Sammlung deklarieren, wenn Wissen und Archive aufmerksam geteilt werden, wenn Vertreterinnen in die Schweiz eingeladen werden und wir den Dialog mit dem hiesigen Publikum ermöglichen. Gemeinsame Ergebnisse sollten gemeinsam publiziert werden, unter Umständen in Arten der Vermittlung, die nicht nur den westlichen Wissenschaften, sondern für alle verständlich sind. Den Umgang mit Unabgegoltenem und mit der Unschärfe zwischen den Sichtweisen der Urheber und den Sichten Europas auf sie stellen sich auf ihre jeweilige Art aktuell alle ethnologischen Museen. Sie verändern sich so, wie sie auch ihre Besuche verändern. Die Antwort unseres Museums auf die aktuelle Herausforderung ist die Werkstattreihe. Das wichtigste Anliegen informierter Dialoge ist es, einander erst einmal zuzuhören oder zuhören zu lernen, Vielstimmigkeit zu ermöglichen, sich über allfällige Missverständnisse zu verständigen und Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Am Ende wird es darum gehen, gemeinsam wichtige Forschungsfragen zu formulieren, mit denen die Rolle der ethnologischen Sammlung und Museen mit Blick auf das zukünftige Miteinander erst bestimmbar werden wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit.